Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem der populärsten und erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren zu Gast. Heute ist er allerdings ganz anders literarisch bei uns. Friedrich Arni wird uns durch diese Stunde begleiten. Aus München ist er uns digital zugeschaltet, sitzt hoffentlich bequem und gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Guten Morgen, willkommen, Herr Arni.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Wie geht's Ihnen gerade? Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen?
Ich bin sehr entspannt ins neue Jahr und habe mir den Optimismus nicht rauben lassen.
Wir werden heute mit Ihnen weniger kriminalistisch, Herr Arni, sondern balladesk. Denn tatsächlich Balladen enthält Ihr jüngstes Buch, Die Raben von Ninive, ein Gedichtband. Also es ist nicht der erste, aber in dieser Form schon. Wie kommt es denn zu Balladen bei Ihnen?
Das ist ein alter Wunsch von mir gewesen, endlich mal Balladen zu versuchen. Das ist eine Kunstform, die ich seit meiner Jugend geliebt habe, weil ich auch Songs liebe, ja, und mich immer mit Songtexten beschäftigt habe und dachte mir, Mensch, das wäre vielleicht meine Möglichkeit hier anzudocken, und jetzt habe ich es endlich getan.
Wir werden sehen, wohin diese Raben von Ninive überall hinfliegen. Wir nehmen uns schön Zeit dafür in dieser Lesart. Nochmals herzlich willkommen allerseits. Friedrich Arni, berühmt ist er für seine Kriminalromane. Über 40 sind es inzwischen, mit denen Friedrich Arni auch diesen Rekord gebrochen hat. Allein 7-mal hat er den Deutschen Krimipreis gewonnen, neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen. Heute ist er aber als Lyriker unser Gast mit einem neuen Band von Gedichten, Balladen. Das ging schon früh los mit Ihnen, Herr Arni, haben Sie schon kurz erzählt. In Ihrem Band gibt es einen kleinen autobiografischen Hinweis. In einem Gedicht habe ich gelesen: Mit 14 begann ich leise mit einem Werk, das ich Verichtung nannte. Ich wollte mir beweisen, dass es mich gab und meine Dichtung. Doller Reim. Ichtung und Dichtung. Ging's so los mit dem Gedichteschreiben? Also Sie wollten was beweisen?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich wollte beweisen, dass es mich gibt. Also, dass ich in der Welt bin, auch wenn ich vielleicht eher schweigsam mich gegeben habe oder verschattet. Und ich glaube, dass das sogar schon vor 14 begonnen hat. Also so schon mit 10, 11, 12 Jahren, als ich die ersten Verse versucht habe. Das war wie musizieren. Es kam von selbst.
Und Sie sind dann auch immer Lyriker geblieben, all die Jahre, also auch als Sie studierten, dann später wirklich Autor wurden und dann dieser Riesenerfolg kam mit den Krimis in vielen, vielen Büchern, aber die Lyrik, die blieb immer präsent.
Immer. Ich habe nie aufgehört, Lyrik zu schreiben. Ich habe auch immer wieder veröffentlicht in Zeitschriften, Anthologien, wie man das halt so macht. Und es war für mich unvorstellbar, keine Gedichte mehr zu schreiben. Mhm.
Vor einigen Jahren haben Sie uns hier im Deutschlandfunk Kultur schon einmal von dieser Passion erzählt, Herr Arni. Und ein Satz von damals ist bei mir hängen geblieben. Dichten sei, sagten Sie da, ein Synapsensprung übers Seil. Wie muss man sich denn diesen Hüpfer vorstellen?
Ja, schwer zu sagen, was ich damals gemeint habe. Also vielleicht hatte ich da gerade selber einen Synapsensprung. Also vielleicht habe ich das damit gemeint. Es muss etwas passieren, was ich nicht steuern kann. Also ich kann mich eigentlich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Gedicht über etwas, ja, oder nicht einmal über mich, sondern es muss wie ein Ton oder wie ein unerwarteter, ja, ein unerwartetes, winziges Ereignis stattfindet, das plötzlich 2, 3 Wörter auslöst, die dann zu einem Vers führen und im besten Fall zu einem Gedicht. Und wenn einmal ein Gedicht da ist, also eines wieder, dann ist es oft so gewesen in den letzten 20, 30 Jahren, dass ich dann auch im Laufe der nächsten Wochen mehrere schreiben kann.
Ich meine, jetzt aber zu den Balladen. Das ist ja traditionell eine Sangesform, kann man sagen. Ne? Leitet sich auch von den Moritaten, der fahrenden Sänger, den Troubadouren ab. Wie war es denn nun bei diesen neuen Gedichten, also sagen wir mal nach dem Synapsensprung? Da muss man sich ja dann dichterisch aber schon auf den Hosenboden setzen, formmäßig, ne, für eine Ballade.
Naja, also ich meine, Disziplin beim Schreiben ist mir ja nicht fremd, Das Überraschende für mich war, dass es, als ich da einmal begonnen hatte damit, eigentlich die Schwierigkeit nicht war, halte ich diesen Rhythmus oder schaffe ich irgendwelche Reime. Das war eigentlich überhaupt nicht schwer, sondern wie kriege ich die Geschichte erzählt, die ich erzählen will, in dieser Form. Also da ging es eher um den Inhalt jetzt als um das Bewältigen der Form.
Mhm. Um mal auf den ersten Inhalt zu kommen, das Titelgedicht, Die Raben von Ninive, beginnt so. Regen ist die Abwesenheit von Seidenstrümpfen. Das ist mal eine Metapher. Hossa, habe ich gedacht. Kapiert habe ich sie nicht.
Ja, es ist so. Es gibt Metaphern oder einfach Bilder, die muss man ja auch nicht auf Anhieb kapieren. Aber es kann ja sein, dass noch im Laufe der Zeit plötzlich stehen sie irgendwo und sagen, ja, der Dichter hat recht, verdammt.
Auf jeden Fall entwickelt sich eine Seidenstrumpf-Liebesbeziehungsgeschichte. Und am Ende, also es gibt noch einen anderen Protagonisten, der mit ihnen dein Liebespaar beobachtet. Und dann heißt es so schön am Ende, wir winken ihnen, Jona und ich versinken in Zeitlosigkeit und dienen wie seit je den Raben von Ninive. Wer sind denn diese Raben?
Naja, das sind die damals da in Ninive saßen und davon ausgingen, dass die Stadt jetzt in Schutt und Asche versinkt, was ja dann nicht passiert ist. Also dieses Gedicht handelt ja eigentlich auch von einer Stadt, also die möglicherweise verflucht ist und aber wahrscheinlich doch überleben wird. Also es ist ein Asphaltgedicht.
Mhm. Friedrich Arne ist unser Begleiter in dieser Lesart von Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Gedichtband Die Raben von Ninive ist er bei uns mit Balladen, die ja in der Regel sehr lang sind, aber wenigstens zwei Strophen aus einer wollen wir mal hören, Herr Arne. Aus dem Gedicht Fremdes Leben möchten Sie uns gerne vorlesen. Haben Sie sich gewünscht? Bitteschön.
Die ersten zwei Strophen, die Ballade fängt so an. Sie kamen sehr früh eines Morgens im Mai. Sie hatten nichts als ihr Leben dabei, darin ihre Kindheit verbeult, eine Mutter, drei Töchter verheult. Der Vater hat das Versprechen gegeben, im Krieg nicht zu sterben und dass er sich beeilt. Sie warten geduckt vor dem Bahnhof zu dritt. Sie halten mit all den Leuten nicht Schritt, die kaum in der Fremde sich freuen über lauwarmen Kaffee im Freien. Den unbehüteten Töchtern bedeuten die Dinge zu wenig. Sie wollen so nicht sein.
Das ist ein Kriegsheimkehrer-Flüchtlingsgedicht, Herr Arne. Es geht dann wirklich noch lange und tragisch. Erzählen Sie davon, wie ist das entstanden?
Seltsames Entstehen auch. Es ist tatsächlich die Geschichte einer Mutter und den drei Töchtern und es ist eine uralte Erinnerung an die Geschichten meiner Großmutter, die ja geflüchtet ist im Zweiten Weltkrieg und dann nach Oberbayern kam mit zwei Töchtern und der Sohn kam dann später nach erst. Und ich habe diese Bilder und diese Geschichten immer wieder im Kopf, die tauchen immer wieder auf. Und so kam es zu dieser Geschichte und im Grunde ist es ja dann doch wieder nicht nur eine Heimkehrgeschichte von damals, sondern eine heutige Geschichte, eine Familie in der Fremde.
Das kann man gleich anschließen mit einem anderen Gedicht. Ich habe mir ein paar Verse herausgeschrieben aus einem Gedicht. Wer sind die Deutschen hier und wer sind all die anderen, die Viertel- und die Achteldeutschen, die Anti- und die Deutsch-Deutsch-Deutschen, die sich angeblich fürchten vor den Träumen, die Fremde nachts in ihren Schlaf einschmuggeln. Also sie nehmen auch ganz aktuelle politische Bezüge auf. Das fand ich so verblüffend in ihren Gedichten, dass es doch auch so ein bisschen so eine Themenschau unserer Debatten ist, also ein ganz Bedrückendes zum Beispiel haben Sie wirklich über den NSU geschrieben. Also die Nazis, dieser nationalsozialistische Untergrund mit ihrer furchtbaren Mordserie. Da haben Sie auch im Gedicht die Toten namentlich genannt.
Mhm. Ja, das ist dieses Gedicht, was Sie jetzt erwähnen, heißt Aufzählung und steht auch dann dabei nach einem berühmten Gedicht von Erich Fried entstanden. Und ich habe sozusagen dieses Gedicht von Fried fortgeschrieben in die heutige Zeit.
haben sie einen irren Reim haben sie gefunden. Ein Staatsanwalt in Gera, der fand, es wäre fairer, das Ermitteln sein zu lassen und sich mit Wichtigerem zu befassen. Das ist schon fast schwarzhumorig Robert Gernhardtsch. Gera und fairer.
Naja. Aber, warum nicht?
Ja, also. Aber dieses politische, zeithistorische, das ist doch dann, was sie anspringt anscheinend, nochmal die Synapse, und dann aber wirklich doch auch wirklich zu so einem langen, langen Gedicht wird, ne?
Ja, bei diesen zwei, drei dezidiert politischen Gedichten, die sind nicht in einem Stück entstanden, sondern da gab es schon Bruchstücke. Und ich habe dann versucht, da eine geschlossene Form zu finden. Es ist nicht meine Art, jetzt da jeden Morgen in die Zeitung zu schauen oder aufs Radio zu lauschen und was wird verhandelt, welche Sau wird durchs Dorf getrieben und darüber was zu schreiben. Es muss mich schon wirklich tief beschäftigen und lange beschäftigen, dass ich sage, jetzt nehme ich sowas Aktuelles ins Schreiben.
Ja, aber auf jeden Fall ist es wirklich, und das ist, glaube ich, doch außergewöhnlich, definitive Zeitgenossenschaft, die sich in diesen Balladen zeigt. Am Ende allerdings, und da müssen wir jetzt unbedingt zu sprechen drauf kommen, gibt es eine Hommage an Friedrich Hölderlin. Ein Zwiegespräch entfalten sie da. Hölder wie, Hölderling, Hollerlies, was ist das für ein Stottern? Schwäbelst schlimm und lügst wie's Herzögchen, dieser empfing mich galant, bitterer Zucker ohne Tee, ich nur horchte aus Versehen. Was verbindet Sie denn mit Hölderlin, Herr?
Alles. Also Hölderlin habe ich so früh entdeckt, ohne ihn natürlich stehen zu können damals, also früh entdeckt wie zum Beispiel Bob Dylan oder andere Sänger. Also das war, die Begegnung mit Hölderlin-Gedichten begann sehr früh, in der frühen Jugend. Und ich habe das auch nie verlassen, diese Poesiewelt von ihm. Und jetzt war es ja so, dass es da eben zum 250. Geburtstag, es sollte eine große Veranstaltung stattfinden in Bad Driburg, wo er ja auch einmal war, in jenem legendären Sommer mit seiner Suzette und der Familie. Ich wurde da eingeladen, etwas zu schreiben, und das war eine Auftragsarbeit. Ich habe dann gesagt, okay, ich schreibe was über Hölderlin, aber halt nicht einfach eine Geschichte, sondern so ganz hart mit Hexametern.
Aber dann, Herr Arni, müssen wir Ihnen wirklich diesen Dichterkranz richtig mal schön flechten. Hexameter nehmen Sie schon. Ich habe, als ich das las, dachte ich, irgendwie erinnert mich das doch. Und dann habe ich mal geguckt, hey, das im ersten Mal sind es klassische Hexameter. Aber nochmal spezieller, die alkäische Strophe, die Hölderlin in seinem Gedicht an die Parzen verwendet. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir. Und Sie haben genau diesen Ton gefunden, also vierteilig irgendwo genau im Versmaß. Sapperlot, Respekt. War das leicht?
Danke. Also, das ist, Dichten muss nicht leicht sein. Also,
ja, deswegen.
Es schadet nichts, sich Arbeit zu machen beim Dichten. Aber ich habe festgestellt, erstens, wie nah mir das war. Also auch die Arbeit mit dem Versmaß. Und ich habe ja da gemischt so einen klassischen Hexameter mit so einer deutschen Form, die ja dann auch praktiziert wurde früher. Und mir fiel auf, dass es tatsächlich stimmt, warum jetzt der Hexameter so eine wunderbare Erzählform für so viele Dichter über die Jahrhunderte war. Weil wenn man sich da mal eingruft, stellt man fest, dass die Sprache sich fügen mag. Also es kann funktionieren. Man muss gar nicht Angst haben davor, dass man sich da sozusagen quält, also, oder dass man die Sprache quält, damit es passt, sondern plötzlich schwingt es. Und es war eine große Freude, dieses längere Gedicht da zu schreiben und den Hölderlin mit sich selber sprechen zu lassen.
Danke, Friedrich Arni. Bis hierhin mit den Raben von Ninive, die Balladen, Gedichte und ein Zwiegespräch sind im Suhrkamp Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur, wo uns gestern diese traurige Nachricht erreicht hat. Im Alter von 98 Jahren ist Helga Weihe gestorben. Und bis kurz vor ihrem Tod stand die älteste Buchhändlerin Deutschlands in ihrem Geschäft in Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Fast 70 Jahre hat sie dort gearbeitet, wie zuvor ihr Großvater und dann ihr Vater. Doreen Thomas, unsere Autorin, hat Helga Weihe viele Male getroffen, im Buchladen und auch häufig für Gespräche im Hinterzimmer. Sie erzählt uns jetzt von einer großen Liebhaberin von Literatur und den Menschen dazu.
Die spätere Abend ist der Higher die Society, ne?
So klang Helga Weihe, wenn es trubelig war in ihrem Geschäft. Und über mangelnden Besuch konnte sich Deutschlands älteste aktive Buchhändlerin nicht beklagen. Seit sie 2017 mit dem Buchhandlungspreis geehrt wurde, gaben sich Neukunden, Touristen und auch Journalisten die Klinke in die Hand. In dem kleinen Eckhaus in der Altperverstraße in Salzwedel.
Die Leute kommen aus Hamburg und Magdeburg und aus Lüchow und von weiß ich nicht her. Also die fühlen sich wohl. Solche Buchhandlungen werden ja auch künstlich gemacht, auf alt getrimmt. Nicht? Aber das ist ja original.
Massive Regale bis hoch an die Decke, knarzende Dielen. Die Einrichtung stammt aus dem 19. Jahrhundert, von ihrem Großvater. Und dort, zwischen von ihr ausgewählten Büchern, empfing die kleine Dame mit dem leicht verwuschelten weißen Haar ihre Kunden. Meist eingehüllt in eine große Strickjacke, auch mit fast 100 Jahren noch. Die Frage nach ihrem Lebenselixier wurde ihr oft gestellt.
Das ist der Umgang mit Menschen, dass ich mich immer wieder auf Menschen einstellen muss. Es heißt bei mir nicht Menschen oder Bücher, sondern Menschen und Bücher. Ne? Manchmal ist das eine vorneweg, manchmal ist das andere vorneweg.
Mehr als 70 Jahre hat Helga Weihe in Salzwedel Bücher verkauft. Geboren wurde sie in der Wohnung über dem Geschäft. Literatur und Sprache, das waren ihre Leidenschaft von Anfang an. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Königsberg, Breslau und Wien. Dann kamen der Krieg und die deutsche Teilung und damit zerbrach auch ihr größter Traum, beim Onkel in der New Yorker Lexington Avenue als Buchhändlerin zu arbeiten. Gleich neben ihrem Schreibtisch hängt ein Bild dieses Sehnsuchtsortes. Besucht hat sie ihn mit 60 als Rentnerin, denn dann war das kapitalistische Ausland ja auch für DDR-Bürger drin. Überhaupt die DDR. Die Buchhandlung Weihe hat die Zeit der Verstaatlichung überstanden. Wohl auch, weil es eine schützende Hand gegeben hat, erinnerte sich Weihe einmal. Und so ging es nach der Wende weiter, jetzt mit gesamtdeutscher Literatur. Wichtig für sie? Schöne Sprache, kluge Gedanken und auch die eine oder andere Entdeckung gleich weiter zu empfehlen.
Da gibt es ja immer wieder Neuigkeiten, nicht? Und da muss man dranbleiben. Ich werde dann gefragt, haben Sie alle Bücher gelesen? Ich sage, kann man gar nicht. Aber man muss in alle reingucken, um was geht's denn?
Auf dem Ladentisch gleich neben der Kasse hatte sie ihre Lieblinge platziert. Der Stoffel von Erika Mann war immer dabei, aber auch mal Alice Behrendt oder Robert Habeck. Der, so war er damals, habe wirklich eine sehr schöne Sprache. Ihr Favorit aber für so ziemlich alle Lebenslagen, das war Fontane.
Weil er eben so einfach schreibt und wo ich immer sage, das Einfache ist das Schwerste.
Helga Weihe lebte in und mit ihrer Buchhandlung, war längst Ehrenbürgerin von Salzwedel und für alle Geschichtsinteressierten eine großartige Zeitzeugin. Je älter die zierliche Dame wurde, umso öfter kam die Frage auf, ob sie denn nicht mehr ans Aufhören denke. Und da sagte sie immer,
solange ich hier gerade stehen kann, mache ich das.
In Memoriam, Helga Weihe, Deutschlands älteste Buchhändlerin, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Friedrich Anja zugehört, das ist eine wunderbare, rührende Buchgeschichte, nicht wahr?
Ja, man, als Autor denkt man, Mensch, wenn es solche Buchhändlerinnen wie Helga Weihe gibt, dann muss man jetzt sofort wieder ein Buch schreiben.
Ich meine, die Buchhandlungen sind in dieser Corona-Zeit ja für viele Menschen so lebenswichtig, aber natürlich auch verwaist, ja, keine Lesung, keine Veranstaltung, kein gar nichts. Ich meine, sie werden im vergangenen Jahr auch nirgends aufgetreten sein, oder, ne?
Na, nur vereinzelt. In der kurzen Pause im Sommer gab es schon 1-2 Lesungen, die ich gemacht habe, die auch total schön waren. Natürlich, weil jeder freut sich dann, dass man doch wieder sich begegnet. Aber natürlich, jetzt ist zu und man kann nicht einmal in der Buchhandlung einkaufen. Also, ist ja verboten, man darf ja nicht hingehen. Also das ist schon bitter. Ja, also das ist diese Art von Nahrung, die geistige Nahrung, dass einem das jetzt auch so verwehrt wird, finde ich irgendwie etwas überzogen.
Friedrich Arni in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein massives Buch haben wir vor uns. An die 500 Seiten stark ist der größte Reichtum. Ein Roman der britischen Autorin Olivia Manning. Sie ist 1980 gestorben im Alter von 72 Jahren und es gibt bislang kaum etwas von ihr auf Deutsch. Nun aber kündigt der Rowohlt Verlag gleich eine ganze Romanreihe an. Start jetzt mit diesem, ja, gleich richtig umfangreichen Werk. Unser Kritiker Hans von Trotha ist im Studio. Wer ist denn diese Olivia Manning?
Olivia Manning, wie gesagt, englische Schriftstellerin, 1908 geboren, eine richtige 20. Jahrhundert-Schriftstellerin, hat sehr viel geschrieben, ist auch wahrgenommen, aber nie so richtig reüssiert, bis nach ihrem Tod eigentlich. Und auf Deutsch bisher überhaupt, also kaum bekannt. Und sie hat vor allem zwei große Trilogien hinterlassen, die sogenannte Balkan-Trilogie und die sogenannte Levante-Trilogie, die den Untergang der alten Welt im Zweiten Weltkrieg beschreiben, wenn man es mal ganz grob zusammenfassen möchte.
Und ist das jetzt dieser erste Roman der Balkan-Trilogie, der größte Reichtum? Was ist es denn für ein Roman?
Ja, der größte Reichtum, das ist der Anfang. Und wenn man Helga Weyes Kriterium anwendet, das sie gerade formuliert hat, dass das Einfachste das Schwerste ist, dann ist es ein einfacher Roman. Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit Olivia Manning ein enormes Personal, die irrwitzigsten Figuren, durch einen literarisch nicht sehr häufig ausgemessenen Schauplatz dirigiert, nämlich Bukarest. Und zwar das Bukarest der Jahre 1939 und 40. Im September 1939 wird ein junges Paar aus England vom British Council ans British Council in Bukarest entsandt. Die Deutschen marschieren gerade in Polen ein. Es ist alles voll polnischer Flüchtlinge. Aber Bukarest ist vom Krieg noch gar nicht erreicht. Der Krieg bricht ja gerade erst aus, aber trotzdem schon eine völlig porpöröse, kaputte, desorientierte Stadt, chauvinistisch, antisemitisch, faschistisch. Die Leute nehmen sich gegenseitig aus. Es ist sehr viel Armut vor Ort. Und in diesen Ort kommen zwei sehr junge Leute und orientieren sich in dieser Stadt, die uns sehr, sehr nahe kommt mit ihrem Personal. Das ist wirklich wie so ein großer Roman aus dem 19. Jahrhundert, aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Aber gibt es auch einen Plot, eine Geschichte dann oder ist es mehr Zeitpanorama?
Das ist schwer zu sagen, weil das Überleben in einer solchen Stadt ist durchaus ein Plot. Und wir erleben, wie sich der Krieg immer enger um diese Stadt legt. Also die Leute feiern immer und abends gehen sie an die französische Gesandtschaft. Da sieht man sowieso Pfeile auf Paris zugehen und am Schluss ist da ein Hakenkreuz. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Aufeinandertreffen verschiedener Welten. Es gibt die Menschen, die da wohnen und da Flüchtlinge sind. Dann gibt es eben die Pringles und die britische Gesandtschaft. Und dann gibt es diese Kaste der Kriegsberichterstatter, die da überall immer reinbricht und sich in der englischen Bar trifft und ihre Informationen haben und um den Verteidigungsminister scharwenzeln. Das sind diese Welten, die aufeinandertreffen. Und es gibt dann eine Handlung, die ist wirkt bizarr, macht das Ganze aber zu einem großen Roman, denn Guy Pringle, die Hauptfigur, bringt die englische Community dazu, Shakespeares Troilus und Cressida in dieser Atmosphäre im Stadttheater aufzuführen. 28 Sprechrollen, da spiegelt sich der Roman auf der Bühne. Olivia Manning schafft es sozusagen, das eigene Erzählen ins Allegorische zu wenden. Und das ist ganz großartig, vor allem, das muss ich da noch dazu sagen, weil sie eine Nebenfigur entworfen hat, die man nie wieder vergessen möchte. Ein halb irischer, halb russischer Prinz Jakimov, der arme alte Jaki, der immer in dem gleichen Mantel rumrennt, den der Zar seinem Vater geschenkt haben soll. Völlig pleite, so ein eleganter Schnorrer. Und den will keiner haben, aber auf der Bühne, da hat er für 3 Stunden seinen Ort und ist glücklich. Und danach müssen sie fliehen.
Das hört sich jetzt aber wirklich nach einem prallen Zeitgemälde und einem spannenden Buch, auch mit der Shakespeare-Variante. Das hört sich ja sehr reizvoll an. Ist das jetzt doch aber noch zeitgemäß, ist vielleicht ein doofer Ausdruck, Hans von Trotha, aber wenn man das jetzt so in unserer Zeit liest man dann einen historischen Roman aus längst vergangenen Tagen? Ist das wirklich noch der Stoff, den man jetzt auch zu Recht ausgegraben hat?
Erstaunlicherweise ja, weil das allgemein Menschliche einfach nicht altert. Das sind einfach wirklich Lebenserfahrungen, das sind Charaktere, die prallen aufeinander. Es ist auch der Titel, ich habe mich dann gefragt, was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Titel, der größte Reichtum? Und zwar tatsächlich kommt die Formulierung zweimal vor. Und zwar sagt Guy Pringle, die Hauptfigur, der größte Reichtum, egal was ist, wir sind unsicher, wir wissen nicht, was passiert, wie es kommt, aber der größte Reichtum, das ist das Leben selbst. Und wenn man das verstanden hat, hat man alles verstanden. Und das ist die Botschaft, die Olivia Manning mit diesem Roman hat. Und die ist natürlich nach 100 Jahren noch die gleiche.
Sagen Sie uns noch ein Wort zur Sprache, Hans von Trotha. Wie schreibt sie denn? Wir lesen natürlich jetzt eine Übersetzung, eine neue Übersetzung. Den Roman gab es schon mal vor Jahrzehnten, ja. Aber natürlich längst vergriffen, längst weg. Wie liest sich das?
Sie ist sehr britisch präzise, würde ich sagen. Also sie bleibt sehr nah an ihren Figuren. Es ist erzählt, es ist durch die Hauptfigur Harriet Pringle, die Frau von Guy Pringle. Aber wir sind immer nah an den Figuren, die gerade sind. Es sind auch wunderbare Dialoge, wunderbare Szenen. Die Räume kommen uns so nah, die Personen kommen uns so nah, die Situation. Also sie hatte eine ganz große Nähe. Die Übersetzung bleibt sehr nah daran. Ich musste mich daran ein bisschen gewöhnen. Manchmal ist sie überraschend nah an englischsprachigen Formulierungen. Aber das gibt einem die Möglichkeit, diese Art, wie Olivia Manning zur arbeitet, erzählt, in ihrer Literatur lebt, der noch näher zu kommen. Also es ist, man schmökert es und im April kommt der zweite Band und ich freue mich drauf.
Also da kann man sich da wirklich jetzt wahrscheinlich auf doch 6 Romane von Olivia Manning in den nächsten Jahren freuen.
Ne? Ich denke, wenn das Publikum mitmacht und ich würde sagen, das sollte es auf jeden Fall tun, dann kriegen wir jetzt erst die Balkan-Trilogie und dann das vielleicht noch weg. Die Pringles sind tatsächlich 39 nach also die Olivia Manning ist mit ihrem Mann tatsächlich dorthin gekommen. Sie mussten dann tatsächlich weiter fliehen und dann begann eine Odyssee über Athen, bis nach Kairo sind sie gekommen und das ist die Levante-Trilogie, ist der zweite Teil dieser ganzen Zeit bis 1947.
Das wird ja dann auch spannend zu sehen sein, wie er dann auch wirklich auch dieser autobiografische Teil dann wahrscheinlich in diese Romanreihe einfließt. Sie werden dann für uns am Ball bleiben, Hans von Trotha. Jetzt erstmal Dankeschön. Sie haben uns den größten Reichtum vorgestellt, der Roman von Olivia Manning. Jetzt im Rowohlt Verlag herausgekommen. Neu übersetzt von Silke Jellinghaus, 464 Seiten der Umfang, 24 Euro der Preis. Lesen Sie diese Angaben. Auch die Einschätzung von Hans von Trotha in Ruhe nach auf unserer Lesartseite unter deutschlandfunkkultur.de. Friedrich Arni, unser Gast in dieser Stunde hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, hat uns zugehört. Wäre das ein Buch für Sie auch?
Absolut. Es klingt faszinierend. Also diese Geschichte in der Zeit in Bukarest stelle ich mir unglaublich lebendig und spannend vor. Und vor allen Dingen, das glaube ich, ist ein riesiger Filmstoff. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das verfilmt wird.
Ich hab gerade, als Hans von Trotha so erzählte und dieses Gemälde so aufmacht, da hat man ja Filmbilder im Kopf. Da dachte ich eben auch, ja Mensch, hey, der Friedrich Arni, der ist ja auch, da haben wir noch gar nicht erwähnt, ein ganz berühmter inzwischen auch Drehbuchautor mit, ach was weiß ich, 3 Dutzend Filmen und vielfach preisgekrönt. Sind das so Stoffe, die Sie auch reizen?
Reizen würden sie mich schon, solche Stoffe, aber ich glaube, ich habe es nicht im Kreuz. Also das ist historische gekoppelt mit einem großen Personal und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, Drehbuchautoren, die tun sich da viel leichter als ich.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie eigene Romane schreiben? Lassen Sie sich auch von anderen Büchern, von anderer Literatur inspirieren? Kommen Sie da auf Ideen oder ist das immer wirklich selbst alles erzeugt?
Sie meinen, ob ich so heimlich irgendwo was klaue?
Nö, aber so wie man für eine Gedichtidee bekommt, kann man ja auch vielleicht von Literatur inspiriert werden.
Also ganz sicher. Also ganz sicher findet Inspiration für eine kreative Arbeit nicht nur über Menschen und Begegnungen statt, sondern sicher auch über die Kunst selber. Also ganz klar, es sind Lektüren, die mich begeistern und berühren und beschäftigen, dass da Echos hängen bleiben, das ist ganz, ganz klar. Ja, und das ist auch schön so.
Friedrich Arni, gleich erzählen Sie uns noch, was derzeit auf Ihrem Schreibtisch liegt nach dieser weiteren Buchempfehlung, die wir jetzt für Sie haben. Und ja, die richtet sich an eine deutlich jüngere Zielgruppe.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Charlotte, bin 8 Jahre alt und bin aus Frankfurt. Also ich habe letztens von Alice Pantermüller, Polly und Partner immer dem Nager nachgelesen. Also da geht es um so ein Meerschweinchen, das wird verkauft. Und die anderen Tiere, die sind in so einer Tierhandlung. Die wollen Polly halt retten und da kommt so ein Äffchen, das heißt Parker und das sagt, alle Menschen sind böse. Ja, und die erleben halt so witzige Sachen auch. ich würde schon Kindern empfehlen, die schon Abenteuer mögen, aber halt auch Witziges, weil es auch an manchen Stellen voll witzig.
Unsere ersten Straßenkritikerinnen und Kritiker des Jahres 2021 treffen in dieser Woche in Frankfurt am Main, und auch die kleine Charlotte hat gern mitgemacht. Und ihren Tipp hier, Poldi und Partner, Band 1, immer dem Nager nach. Das Kinderbuch von Alice Pantermüller und dem Illustrator Julian Müller ist allen ans Herz gelegt. Im Arena Verlag erschienen, 160 Seiten, kosten 12 Euro für Kinder. Ab 8 Jahren ist es empfohlen. Friedrich Arne ist weiterhin bei uns in der Lesart. Noch ein paar Minuten haben wir Zeit. Einen Mann mit Ihrer Leserschaft, Herr Arne, den können wir nicht ziehen lassen, ohne wenigstens zu fragen, woran Sie momentan arbeiten. Was liegt auf Ihrem Schreibtisch?
Ja, beim Schreibtisch liegen einige Zettel, einige Sachen. Aber ich freue mich jetzt, dass endlich im Mai ein neuer Roman kommt, an dem ich ziemlich hart habe arbeiten müssen, weil irgendwie klappte es dramaturgisch nicht so. Aber der erscheint jetzt, heißt Letzte Ehre.
Oho, und ein Krimi?
Und ist ein Kriminalroman mit einer Figur, die in meinem letzten Roman vorkam. Farisa Nasri heißt die, eine Polizistin, die eine ziemlich finstere Vergangenheit hat, und die wird dort in drei Verbrechensfälle verwickelt. Und da bin ich sehr froh darüber, dass wir jetzt es geschafft haben, dass der Roman rauskommt. Die 10. Fassung.
Sie haben im vergangenen Jahr, habe ich gesehen, sind mehrere Filme rausgekommen, die Sie zusammen mit Ihrer Frau, der Autorin Ina Jung, geschrieben haben. Filmarbeit und Bucharbeit, geht das so Hand in Hand?
Naja, das geht das geht hintereinander her. Also ich kann nicht parallel mit Ina ein Drehbuch schreiben und gleichzeitig ein Roman. Das geht nicht. Also das sind dann schon immer Phasen, die wir uns dann nehmen für ein Drehbuch. Und da haben wir jetzt auch wieder eins vor uns mit einem sehr, finde ich, spannenden Thema. Kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber das wird gut, und wir werden auch wieder eine Folge für die schöne Reihe Münchenbord schreiben. Mhm.
Nochmal aber zurück zum vergangenen Jahr. Wie sind Sie denn eigentlich so durch dieses ganze komische Jahr 2020 gekommen mit diesen ganzen Corona-Geschichten? Ich meine, Autoren haben uns immer erzählt, naja Gott, ich sitze zu Hause und kann schreiben, aber für Leute auch, die Bücher rausgebracht haben, war es schlimm, weil sie nirgends auftreten konnten. Wie sind Sie denn durchs Jahr gekommen?
Ja, da habe ich Glück gehabt, dass da also im Frühjahr auch kein neues Buch von mir erschienen war. Mhm. Ich war halt in meinem Zimmer, und gelegentlich kam meine Frau vorbei. Wir wohnen ja nicht zusammen, und das war eigentlich dann auch wieder ganz schön. Wir haben uns, so oft haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen.
Sozusagen zwei Haushalte, das wurde noch erlaubt, ja.
Ja, das fällt unter einen Haushalt. Also.
Ich meine,
nein, also es war natürlich ein verwirrendes Jahr, aber ich habe auch geschrieben und gelesen.
Was wünschen Sie sich denn am meisten, dass es möglichst bald wieder zurückkommt? Wenn ich an den Sommer denke und wir mir jetzt vorstelle, Sie in München, ich denke dann immer so Thomas Mann-mäßig, München leuchtet, und dann sofort an den Biergarten und ein frisches Weizenbier.
Ja.
Ja.
Also ich bin nicht so der Weizenbiertrinker, aber ich finde natürlich eine Rückkehr zu einer einigermaßen normalen, zum normalen Umgang wäre schon schön. Ja, aber ich bin ja kein weder Hellseher noch Virologe. Mhm. Also wir werden sehen, wir müssen halt schauen, dass wir es alle miteinander hinkriegen.
Genau, durchhalten. Das schaffen wir. Dankeschön, Friedrich Arne. War toll, dass Sie bei uns waren. Wir freuen uns dann auf das neue Buch im Frühjahr. Vielleicht sprechen wir uns dann wieder. Alles Gute.
Okay, vielen Dank.
Alles Gute erstmal für Sie nach München. Und das war dann die Lesart für heute hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.